Herzlich willkommen zu dieser neuen Analyse hier bei uns. Heute knöpfen wir uns ein Regelwerk vor. Genauer gesagt, die offiziellen Spielregeln für Jägerball. Wir schauen in das Dokument spielregeln-jägerball.pdf. Vielleicht steckst du ja gerade in der Vorbereitung auf ein Turnier oder bist einfach nur neugierig, was hinter diesem Namen steckt. Die Quelle ist also, wie gesagt, offiziell. Unsere Mission für uns beide heute, wir wollen die Essenz dieser Regeln für dich rausarbeiten. Was sind so die Kniffe, die dieses Spiel wirklich ausmachen? Am Ende sollst du nicht nur die Regeln kennen, sondern wirklich verstehen, wie Jägerball so tickt. Auf den ersten Blick, muss ich sagen, klingt das ja nach einem ziemlich wilden Hin und Her. Lass uns mal schauen, ob der Eindruck stimmt und was die Regeln wirklich draus machen. Also, fangen wir mal ganz vorne an. Das Grundprinzip, das klingt ja erstmal vertraut. Ein Team sind die Jäger, das andere die Hasen. Die Jäger, klar, versuchen die Hasen mit einem Ball zu treffen, das bringt Punkte. Die Hasen, die versuchen genau das zu verhindern, weichen aus. Klingt doch simpel, oder?
Ja, simpel im Kern, aber mit einem entscheidenden Twist gleich zu Beginn. Nach der Hälfte der Spielzeit, zack, werden die Rollen getauscht. Die Jäger werden zu Hasen und umgekehrt. Das ist nicht nur fair, weil jeder mal jagen und ausweichen muss. Nee, es zwingt die Teams auch zur Vielseitigkeit. Man kann sich nicht nur auf eine Stärke verlassen, sei es jetzt super werfen oder extrem flinkes Ausweichen. Beide Seiten des Spiels müssen halt beherrscht werden. Das ist schon der erste Punkt, wo man merkt, okay, hier geht es um mehr als nur abwerfen.
Okay, der Rollenwechsel, das ist schon mal ein wichtiger Punkt für die Balance, klar. Aber wo und ja, wie schnell spielt sich das Ganze überhaupt ab? Lass uns mal die reinen Rahmendaten klären. Feld, Zeit, Ball. Gespielt wird auf einem quadratischen Feld. Die Regeln nennen da drei Standardgrößen. 8x8 Meter für ein kleines Feld, 10x10 für Mittel und 12x12 Meter für ein großes Feld. Also je nachdem mal mehr, mal weniger Platz zum Rennen und Ausweichen. Und Zeit ist absolute Mangelware. Zwei Halbzeiten, jede nur 4 Minuten lang. Dann kommt der Rollenwechsel, den du erwähnt hast, aber und das finde ich schon bemerkenswert, ohne Pause. Die Uhr läuft einfach weiter, die Teams wechseln die Aufgaben quasi im fliegenden Wechsel.
Genau. Und diese Kombination, also relativ kleines Feld und diese extrem kurze Spielzeit von insgesamt nur 8 Minuten ohne echte Halbzeitpause, das schreit ja förmlich nach hoher Intensität. Es gibt praktisch keine Zeit zum Luftholen oder Großtaktik besprechen. Der nahtlose Übergang hält das Tempo und den Druck konstant oben. Man muss sofort von Angriff auf Verteidigung umschalten können, mental und physisch. Das ist schon eine Herausforderung.
Und womit wird da eigentlich geworfen? Mit einem speziellen Ball, da steht auch drin. Ein beschichteter Schaumstoffball, Durchmesser so 16 bis 19 Zentimeter. Die Regeln betonen die weiche Außenhaut. Das klingt ja erstmal viel sicherer als so ein harter Lederball.
Absolut. Das Material ist da wirklich entscheidend. Es minimiert das Verletzungsrisiko ganz erheblich, was bei einem Spiel, bei dem ja auf Personen gezielt wird, absolut Priorität haben muss. Gleichzeitig beeinflusst es aber auch das Spiel selbst. So ein weicher Ball, der fliegt anders, vielleicht weniger präzise auf weite Distanz, lässt sich anders fangen, anders werfen. Das fördert vielleicht eher kurze, schnelle Pässe und Würfe als, sagen wir mal, weite Diagonalbälle. Sicherheit und Spielcharakteristik gehen hier wirklich Hand in Hand.
Gut, wir haben das Spielfeld, die Zeit, den Ball. Kommen wir zu den Teams. Wie viele Leute stehen sich da eigentlich gegenüber? Ein Team besteht aus maximal 8 Spielern auf dem Feld. Mindestens müssen es 6 sein. Dazu kommen noch bis zu 2 Auswechselspieler. Und jetzt kommt eine interessante Fairness-Regel, finde ich. Wenn ein Team mit weniger Spielern antritt als das andere, sagen wir Team A hat nur 6, Team B aber 7?
Ah ja.
Na, da muss Team B auch mit nur 6 Spielern spielen. Der Schiedsrichter legt das dann vor dem Spiel fest.
Das ist ein klares Bekenntnis zum sportlichen Wettkampf unter wirklich gleichen Voraussetzungen. Numerische Überlegenheit soll von vornherein ausgeschlossen werden. Es geht darum, wer besser spielt, nicht wer mehr Leute auf dem Platz hat. Und die Festlegung durch den Schiri verhindert natürlich auch unnötige Diskussionen vorher. Das zieht sich irgendwie wie ein roter Faden durch die Regeln. Fairness ist absolut zentral.
Jägern, was dürfen die eigentlich und was nicht? Sie spielen den Ball nur mit den Händen, also Füße, Knie, Kopf, alles verboten für die Ballführung. Und jetzt kommt eine Regel, die das Spiel, glaube ich, fundamental prägt. Wer den Ball hat, darf nicht laufen. Kein einziger Schritt, kein Dribbeln, kein Prellen am Boden. Erlaubt ist lediglich ein sogenannter Sternschritt. Kannst du das vielleicht kurz erklären?
Ja, der Sternschritt, den kennt man ja zum Beispiel auch aus dem Basketball. Ein Fuß, das ist das sogenannte Standbein, der muss fest am Boden bleiben. Mit dem anderen Fuß, dem Spielbein, darf man dann Schritte in beliebige Richtungen machen, um sich zum Passen oder Werfen besser zu positionieren oder vielleicht auch einem Verteidiger auszuweichen. Aber der Standfuß darf eben nicht abgehoben oder versetzt werden, solange man den Ball in der Hand hat.
Das heißt, man kann sich zwar so ein bisschen orientieren, aber eben nicht wirklich Raum gewinnen mit dem Ball in der Hand. Warum ist diese Einschränkung so wichtig für das Spiel?
Naja, das ist absolut entscheidend. Diese Regel verhindert halt komplett, dass ein einzelner, vielleicht sehr schneller oder besonders wurfstarker Spieler das Spiel dominiert, indem er einfach losrennt und wirft. Sie zwingt die Jäger ja förmlich zur Kooperation. Um den Ball nach vorne zu bringen oder in eine gute Wurfposition zu kommen, muss gepasst werden. Die Regeln nennen das ja auch explizit als Spielgedanken. Präzises Zuspiel und gezielte Raumaufteilung. Der Sternschritt gibt nur so eine minimale Flexibilität für den Ballführenden. Der Kern der Jägeraktion liegt ganz klar im Passspiel. Das macht es zu einem echten Teamspiel auf der Jägerseite.
Verstehe. Und bevor wir zum Punkten kommen, eine goldene Regel für die Jäger hatten wir kurz gestreift. Absichtliche Kopftreffer sind strengstens verboten. Das ist nicht nur unsportlich, sondern wird auch richtig hart bestraft. Aber dazu kommen wir später noch. Okay, die Jäger passen sich also den Ball zu, positionieren sich mit Sternschritten. Wie machen sie denn jetzt die Punkte? Sie müssen einen Hasen mit dem Ball treffen. Und zwar direkt. Der Ball darf vorher nicht den Boden oder irgendwas anderes berührt haben. Das kann durch einen Wurf geschehen oder, und das Wort finde ich spannend, durch ein Abtupfen. Aber jetzt kommt der absolute Clou, der das Jägerspiel definiert. Ein Treffer zählt nur, wenn der Jäger, der wirft oder abtupft, den Ball unmittelbar nach einem Pass von einem Mitspieler gefangen hat.
Genau das ist der Kernmechanismus. Diese Passen-Fangen-Treffen-Regel ist genial, wenn man Teamplay erzwingen will. Wenn der Ball zum Beispiel auf den Boden liegt, kann ein Jäger ihn zwar aufheben, aber er kann damit keinen Punkt erzielen. Er muss ihn erst zu einem Mitspieler passen, dieser fängt ihn und dann erst kann dieser Mitspieler versuchen, einen Treffer zu landen. Einzelaktionen, irgendwelche Alleingänge nach einem freien Ball. Völlig wertlos für den Punktestand. Das fördert Kommunikation, Zusammenspiel und ständige Bewegung ohne Ball.
Faszinierend. Das hebt es wirklich von so einfachem Abschießen ab. Und es gibt noch eine Feinheit. Wird ein Hase getroffen, ist er für die nächsten 5 Sekunden immun. Er kann also nicht sofort wieder abgeworfen werden. So eine kleine Schutzfrist quasi.
Ja, und auch diese 5-Sekunden-Regel ist ziemlich clever. Sie verhindert, dass ein einzelner, vielleicht etwas langsamerer Hase permanent von den Jägern gejagt und mehrfach hintereinander getroffen wird. Das würde ja den Spielfluss stören und wäre auch unfair. So müssen die Jäger ihr Ziel wechseln, das Spiel bleibt dynamischer und der getroffene Hase hat eine kurze Chance, sich neu zu orientieren und wieder ins Ausweichspiel zu finden. Es sorgt für eine Verteilung der Treffer und hält irgendwie alle Hasen im Spiel aktiv.
Okay, damit sind wir bei den Hasen. Deren Hauptaufgabe ist ja klar, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Getroffene Hasen bleiben ja im Spiel. Sie haben nur diese 5-Sekunden-Pause. Aber wehe, sie machen Fehler. Ein ganz wichtiger Punkt, Hasen dürfen das Spielfeld nicht verlassen. Selbst wenn sie ausgewechselt werden wollen, müssen sie das innerhalb des Feldes irgendwie anbahnen und dürfen erst raus, wenn der Mitspieler drin ist oder sie müssen den perfekten Moment abwarten. Verlässt ein Hase das Feld, auch nur ganz kurz, zählt das sofort als Treffer für die Jäger.
Das ist eine harte Regel, die den Druck auf die Hasen natürlich hochhält. Es gibt kein "Ich lauf mal kurz raus und atme durch". Das Spielfeld ist die Zone, in der sie überleben müssen. Das Auswechseln wird so zu einer echten taktischen Herausforderung. Man muss es im laufenden Spiel tun, ohne getroffen zu werden und eben ohne das Feld unerlaubt zu verlassen.
Und das ist ja noch nicht alles. Hasen dürfen den Ball unter keinen Umständen aktiv spielen. Absichtliches Fangen, verboten, zählt als Treffer. Absichtliches Wegschlagen oder Wegkicken, auch verboten, zählt ebenfalls als Treffer. Richtig drakonisch wird es aber, wenn ein Hase den Ball absichtlich aus dem Spielfeld spielt, ihn also zum Beispiel bewusst ins Aus wirft oder kickt. Das gibt nicht nur einen, sondern gleich 5 Trefferpunkte für die Jäger auf einen Schlag.
Wow. Ja, das ist eine extrem hohe Strafe und die hat einen ganz klaren Zweck. Die Hasen sollen sich ausschließlich auf das Ausweichen konzentrieren. Jegliche Interaktion mit dem Ball, die das Spiel irgendwie verzögern oder den Ball für die Jäger unspielbar machen könnte, wird halt massiv bestraft. Die 5-Punkte-Strafe ist da das ultimative Abschreckungsmittel, um sicherzustellen, dass die Hasen nicht versuchen, durch, naja, unsportliches Verhalten den Spielfluss zu stören. Ihre Rolle ist passiv-reaktiv, nur ausweichen.
Das Bild wird immer klarer. Die Jäger müssen durch Teamplay punkten. Die Hasen dürfen nur durch Geschicklichkeit überleben. Gibt es denn noch allgemeine Regeln für Fairness und Strafen, die für beide Seiten gelten?
Ja, auf jeden Fall. Faires Spiel wird großgeschrieben. Jegliches Behindern des Gegners, also halten, stoßen, blockieren, sperren, ist für beide Teams verboten. Ausgewechselt werden darf, jederzeit, aber eben nur in den dafür vorgesehenen Wechselzonen. Und der Wechsel muss mit einem Handschlag außerhalb des Spielfeldes signalisiert werden. Da muss der Hase also doch kurz raus, aber eben nur ganz gezielt im Rahmen des korrekten Wechsels.
Das Verbot von Behinderungen ist natürlich Standard im Sport, aber wichtig, das zu betonen. Und die Wechselregel mit Zone und Handschlag sorgt für einen geordneten Ablauf, verhindert chaotisches Rein- und Rauslaufen. Und noch eine Fairnessregel, die während des Spiels greift. Wenn ein Team durch Ausschlüsse oder vielleicht Verletzungen auf weniger als 5 Spieler sinkt, muss auch das gegnerische Team seine Spielerzahl entsprechend reduzieren. Fällt ein Team zum Beispiel auf 4 Spieler, muss das andere Team auch einen Spieler vom Feld nehmen, um dann mit 4-4 weiterzuspielen.
Das ist nur konsequent. Genauso wie die Anpassung zu Beginn sorgt diese Regel dafür, dass auch im Verlauf des Spiels keine, sagen wir mal, krasse numerische Überlegenheit entsteht, die das Spiel unfair machen würde. Der sportliche Vergleich bleibt im Mittelpunkt, auch wenn unvorhergesehene Dinge passieren.
Kommen wir zu den härtesten Konsequenzen, den Spielausschlüssen. Wir hatten es kurz erwähnt, ein absichtlicher Kopftreffer durch einen Jäger führt zum sofortigen Ausschluss dieses Spielers. Und zwar für den Rest des Spiels. Keine Verwarnung, kein Nichts, direkt raus.
Ja, das ist ein extrem starkes Signal für die Priorität von Sicherheit und Fairness. Hier gibt es null Toleranz. Das muss jedem Jäger klar sein. Der Kopf ist absolut tabu.
Und auch andere grobe Regelverstöße oder unsportliches Verhalten, egal ob von Jägern oder Hasen, können vom Schiedsrichter mit einem Spielausschluss für den Rest der Partie geahndet werden.
Diese Ausschlussmöglichkeiten geben dem Schiedsrichter natürlich das nötige Werkzeug an die Hand, um das Spiel fair und sicher zu halten. Es unterstreicht, dass Jägerball zwar intensiv und schnell ist, aber eben nicht unfair oder brutal sein soll. Sportsgeist ist Pflicht.
Ein kurzer Pfiff bedeutet Punktgewinn für die Jäger. Wichtig dabei, das Spiel läuft sofort weiter. 2 kurze Pfiffe bedeuten Spielunterbrechung, zum Beispiel wegen eines Fouls, einer Regelverletzung oder vielleicht einer Verletzung.
Genau, klare, minimale Signale. Das ist essentiell in einem so schnellen Spiel. Ein Pfiff für den Punkt hält das Tempo hoch, Punkt erzielt, weiter geht's. 2 Pfiffe signalisieren dann klar, Stopp, alle Aufmerksamkeit auf den Schiedsrichter, hier muss kurz was geklärt werden. Effiziente Kommunikation, die den Spielfluss so wenig wie möglich stört.
Okay, lass uns das vielleicht mal zusammenfassen. Wir haben also ein extrem schnelles Spiel auf relativ engem Raum. Die Jäger sind zum Teamwork verdammt durch diese Kein-Laufen-mit-Ball-Regel und vor allem die Passen-Fangen-Treffen-Regel. Die Hasen sind reine Ausweichkünstler, quasi jede Ballberührung ihrerseits wird bestraft. Und über allem schweben klare Fairness- und Sicherheitsregeln mit harten Konsequenzen bei Verstößen. Was heißt das jetzt für dich als jemanden, der das Spiel vielleicht spielen oder auch nur anschauen will? Es sieht vielleicht aus wie Völkerball auf Speed, aber diese speziellen Regeln geben ihm eine ganz eigene strategische Würze. Es ist eben nicht nur Rennen und Werfen.
Ganz genau. Das ist viel mehr als nur eine Völkerball-Variante. Diese Regeln, Sternschritt, Passzwang, die 5-Sekunden-Immunität, die strikten Regeln für die Hasen, die formen das Spielgeschehen auf eine ganz einzigartige Weise. Wenn du also das nächste Mal Jägerball siehst oder vielleicht sogar spielst, achte mal ganz genau darauf. Wie nutzen die Jäger den Sternschritt wirklich clever aus? Wie flüssig und präzise sind die Pässe unter Druck? Wie antizipieren die Hasen die Würfe? Nutzen sie vielleicht die 5-Sekunden-Immunität taktisch, um kurz die Position zu wechseln oder einen Mitspieler zu warnen? Es erfordert auf beiden Seiten hohe Konzentration, Antizipation und auf Jägerseite wirklich exzellente Koordination.
Eine Sache aus den Regeln lässt mich allerdings noch ein wenig grübeln, muss ich sagen. Die Jäger punkten durch Wurf oder Abtupfen. Werfen ist klar. Aber was genau bedeutet Abtupfen? Die Regeln definieren das nicht näher. Könnte das vielleicht heißen, dass ein Jäger, nachdem er einen Pass gefangen hat, ganz nah an einen Hasen herankommt, vielleicht sogar mit einem Sternschritt und ihn dann mit dem Ball in der Hand nur kurz berührt, ohne eine richtige Wurfbewegung?
Das ist eine interessante Frage, die das Regelwerk tatsächlich offen lässt. Wenn Abtupfen tatsächlich so gemeint ist, also eine Berührung mit dem Ball in der Hand nach einem Gefangenenpass, würde das eine ganz neue taktische Dimension eröffnen. Es wäre dann nicht nur ein Wurfspiel aus der Distanz, sondern hätte auch Elemente eines, ja, fast schon Fangspiels auf kurze Distanz. Jäger müssten dann nicht nur gut werfen können, sondern auch extrem wendig sein, um nach einem Pass nah genug an einen Hasen heranzukommen.
Genau, das würde die Dynamik sicher nochmal verändern. Eine spannende Frage, finde ich. Vielleicht etwas, worauf du beim nächsten Jägerballspiel ja mal achten kannst. Wie wird dieses Abtupfen in der Praxis tatsächlich gehandhabt? Ist es nur ein sanfter Wurf aus nächster Nähe oder wirklich eine Berührung? Eine kleine Regelnuance mit potenziell ziemlich großer Wirkung. Das war unsere heutige Analyse der Jägerballregeln, destilliert aus dem offiziellen Dokument. Wir hoffen, du hast jetzt ein klareres Bild davon, was dieses Spiel so besonders macht.